Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Erster Tag von Wimbledon und es war verdammt, verdammt heiß. 33 Grad war es am Ende und morgen soll es dann nochmal wärmer werden. Herzlich willkommen zu unserer ersten Zusammenfassung von Chip and Charge hier zum Turnier in Wimbledon zu den 138. Championships. Mein Name ist Andreas Thies, ansonsten ist auch Philipp wieder dabei. Hallo Philipp, ansonsten ist auch Philipp wieder dabei. Es ist,
ja. Na, warum nicht?
Ja, warum nicht?
Mal was anderes probieren. Hallihallo.
Hallo. Es ist unglaublich heiß in Großbritannien.
Also in Deutschland ja, auch, aber. Ja, und ich meine, ich habe ja doch sieben oder acht Jahre in Großbritannien gewohnt und es war selten wirklich heiß, aber auch da haben sich irgendwie so ein bisschen die Umstände geändert. Ne?
Ja, die haben sich geändert, aber die schreien, früher war auch mal Sommer, die werden jetzt in den nächsten Jahren dann doch nochmal eines Besseren belehrt. Wie gesagt, am Dienstag wird es nochmal heißer werden, am Mittwoch kommt dann die Abkühlung, dann kommt auch Regen, aber eigentlich ist es ganz schön. Alle 256 Spieler und Spielerinnen haben ungefähr die gleichen Bedingungen. Von daher ist auch keine Wettbewerbsverzerrung zu erwarten. Das ist ganz okay. Wir wollen anfangen und über die Matches von heute sprechen. Wir fangen an mit den Frauen und wir fangen an mit dem Match von Aryna Sabalenka. Die hat heute ihr Turnier eröffnet. Sie hat es eröffnet in der ersten Runde gegen Carson Brandstein und hat am Ende nur im zweiten Satz etwas Mühe gehabt. 6-1, 7-5 für die große Favoritin. Brandstein hat sich gut verkauft, meiner Meinung nach. Und ansonsten war es eigentlich, es ging ja für die meisten darum, sich heute sehr schnell wieder aus der Hitze zu verabschieden.
Ja, manche haben es nicht geschafft, wie wir noch gleich rausfinden werden.
Ja,
Brandstein ist College-Spielerin gewesen oder kommt aus dem College. Sehr harter Aufschlag, relativ klare Ansagen. Dadurch hat das auch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Aber wenn man dann so ein bisschen reinguckt, dann sieht man wirklich extrem harter Aufschlag. Also kann ganz klar an der Spitze mithalten. Aber alles andere ist vielleicht noch ein bisschen weniger geschliffen als bei Sabalenka. Und Sabalenka hat dann halt, wenn man das auf Rasen macht, ein paar wichtige Returns im zweiten Satz gesetzt, den zweiten Aufschlag angegriffen, das Match über die Ziellinie gebracht. Und ganz ehrlich, das ist das Ziel, vor allem wenn man so eine Auslosung hat wie Sabalenka, die ab jetzt wirklich richtig hart wird. Und für Brandstein würde ich mal sagen, gut verkauft, mehr war nicht zu erwarten gegen Sabalenka. Da hätte schon ein Wunder passieren müssen.
Sabalenka wird noch genug Aufgaben vor sich haben, deswegen war es, glaube ich, ganz okay, dass sie heute nicht wirklich groß gefordert worden ist.
Ja, und wir gucken mal ganz kurz voraus. Jetzt kommt Marie Buskova, ehemalige Viertelfinalistin. Dann ist eine gute Chance, dass Margarita Vondrousova kommt, Siegerin von 2023. Das sind beide Spielerinnen, die haben relativ viel Erfahrung für ihr Alter jeweils auf dem Rasen und können Sabalenka in Gefahr bringen, beziehungsweise im Fall von Vondrousova sogar besiegen. Also ab jetzt beginnt für sie das richtige Turnier.
Marie Buskova hat sich heute nämlich durchgesetzt gegen Lulu Sun. 6-4, 6-4 Lulu Sun. Letztes Jahr Viertelfinalistin, verliert diese Punkte, wird aus den Top 80 rausfallen. War keine gute Leistung von ihr. Buskova also klar weiter. Emma Raducanu hat sich durchgesetzt gegen Mimi Zhu. Auch eine Britin mit 6-3, 6-3 und hat dann gesagt, okay, die nächste Aufgabe, die wird relativ schwierig. Sie trifft auf Margarita Vondrousova. Die hat sich heute beinahe noch in richtig Probleme reingebracht. Sie führte mit 6-1, 5-1 gegen McCartney Kessler. Kessler streute unfassbar in den ersten anderthalb Sätzen. Ich habe das Match kommentiert für Prime. Und dann konnte sich McCartney Kessler so ein bisschen fangen. 2-5 hat sie sich geholt, den eigenen Aufschlag. Dann holte sie sich beide Breaks zurück und es stand auf einmal 5-5 und dann 5-6. Sie führte bei 6-5 zum ersten Mal im gesamten Match. Vondrousova rettete sich in den Tiebreak und dann war es wirklich eine enge Geschichte. 7-3 am Ende für Vondrousova, 6-1, 7-6 und sie trifft jetzt in der zweiten Runde auf Emma Raducanu. Es ist ein tolles Match, das wird wahrscheinlich den Center Court bekommen.
Ja, gehe ich auch von aus und verdient ja dann auch den Center Court, zwei ehemalige Grand Slam-Siegerinnen gegeneinander. Einer der größten Namen, den es in Großbritannien gibt, in Form von Raducanu und Vondrousova, die im Moment in wirklich toller Form ist. Und man guckt sich dann am Ende von dem Match auch wieder die Zahlen an und denkt, was ist denn da irgendwie Besonderes? Irgendwie, man muss also Klammer auf, sagen, Wimbledon hat ja wirklich einfach sehr schlechte Zahlen, außer man ist vor Ort, aber für die zu Hause gebliebenen ist da nicht viel rauszulesen. Sie holen dann aber jedes Jahr ihre Attack Rate raus, die IBM sich da irgendwie zusammenbastelt, die de facto sagt, wie viel ist ein Spieler oder Spielerin im Angriff. Fast alle sind irgendwo so zwischen 23% und 27% im Angriff und wer fällt total raus? Wondrouschowa, die laut dem Tennis spielt, aber eben eine fantastische Defensive auf dem Rasen hat und dann ja wirklich den Ball übers Netz streichelt, ihre Gegnerin ausmanövriert und damit eine nach der anderen zum Fallen bringt. Und Berlin gewonnen, jetzt hier wieder ein Match gewonnen, würde sagen, ziemlich klare Favoritin gegen Raducanu, die angeschlagen ins Turnier gekommen ist, und dann könnten wir eine dritte Runde gegen Sabalenka.
Ja, und da, glaube ich, würden wir alle drauf vorausschauen wollen und gerne vorausschauen wollen. Elise Mertens hat sich gegen Linda Frovietova durchgesetzt. 6-4, 6-2. Elise Mertens, auch eine Spielerin, die mit dem Rasen gut klarkommt, trifft jetzt auf Anne Lee, die eine ehemalige Rasenspezialistin, so müssen wir es vielleicht jetzt sagen, mit Viktoria Golubits besiegt hat. 6-3, 4-6, 6-1. Den ersten Match-Tiebreak, den wir heute gesehen haben, der kam von Alexandra Sasnovic und Varvara Gracheva. Den hat Sasnovic mit 10-8 im dritten Satz gewonnen und sie trifft jetzt auf Elina Svitolina, und die hatte heute es sehr eilig. In der Mittagshitze heute Morgen um 11 Uhr englischer Zeit, 6-3, 6-1 gegen Anna Bonda. Hast du den Punkt von Anna Bonda gesehen im ersten Spiel? Da wollte sie einem verunglückten Smash ausweichen hinter der Grundlinie, 2 Meter hinter der Grundlinie, und bekam den Ball an den Fuß, einen Ball, der sonst, wie gesagt, 2 Meter ins Ausgegangen wäre. Das war Punkt für Svitolina und das hätte eigentlich schon Warnung sein müssen für Anna Bonda, da das heute nicht viel geht.
Du meinst, da wurde Tennis wie Club früher gespielt, ja. Gegnerin abschießen.
Ja, aber danach lief alles für Svitolina.
Ja, außer Aufschlag, irgendwie 45% drin, ja. Oder so, spricht allerdings natürlich dann also erst recht sie, wenn sie es dann so klar gewinnt. Und ehemalige Halbfinalistin hier, auch jemand, die in der Theorie Sabalenka schlagen kann, der würde es vermutlich ein bisschen schwerer fallen, trotzdem so einen tollen Frühling gehabt und kommt hier als Top-10-Favoritin rein, hat halt das Problem der Auslosung.
Ja, das Problem der Auslosung, das hat sie tatsächlich jetzt, wie gesagt, gegen Alexandra Sasnovic. Lass uns über Eva Lys und Laura Siegemund sprechen. Eva Lys hat sich heute durchgesetzt gegen Yu Yuan. Ich habe von vornherein gedacht, oder wir haben alle gedacht, das ist eine ziemliche 50-50-Nummer. Und es war eine ganze Zeit lang eigentlich keine 50-50-Nummer, weil Eva Lys das Match eigentlich sehr gut im Griff hatte. Sie führte mit 6-4 und 5-4, hatte 3 Matchbälle dann und konnte diese 3 Matchbälle nicht nutzen, vor allen Dingen, weil sie serviert hat, weil sie aufgeschlagen hat, verlor dann den zweiten Satz mit 5-7 und gewann dann einmal den dritten Satz mit 6-2. Sie hat in der Pressekonferenz hinterher gesagt, ich habe vor ein paar Tagen mit ein paar Leuten darüber gesprochen, wie man damit umgeht, wenn man Matchbälle hat und die vergibt, und wie man damit umgeht. Und dann hat sie gesagt, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, get over it. Und dann hat sie in der Satzpause hat sie nochmal wirklich resetten können und dann im dritten Satz dann wirklich wieder gut gespielt und dann das Match nach Hause gebracht. Das war eine reife Leistung, das war eine gute Leistung von Eva Lys.
Ja, und 79% erster Aufschlage drin. Wenn sie auf dem Rasen Erfolg haben will, dann ist das genau das Rezept. Und Yuan ist, wie soll ich sagen, jetzt nicht die alleragilste Spielerin. Da gilt es natürlich, so jemanden zu bewegen, vor allem weil Yuan einen guten Return hat. Und das würde ich sagen, hat Lys bis auf diese Phase da im zweiten Satz dann auch richtig gut gemacht. Jetzt wird es exponentiell schwerer in der Auslosung, aber für jemanden wie Lys geht es ja auch darum, sich in diesen Grand Slam Turnieren zu etablieren, Runden zu gewinnen, mal zu gucken, ob sich irgendwo ein Draw für sie öffnet. Und das ist jetzt hier nicht unbedingt der Fall. Allerdings würde ich sagen, wollte jetzt gerade sagen, Pflichtaufgabe erledigt, das war es nicht. Aber die Hürde genommen, von der sie vielleicht erwarten konnte, dass sie die schafft.
Das Draw hat sich noch nicht geöffnet, weil Linda Noskova ist ihre nächste Gegnerin. Die hat gegen Bernarda Pera mit 6-2, 6-4 gewonnen. Und wir deutschen Journalisten wissen inzwischen, dass sie nicht so gerne über nächste Gegner spricht. Deswegen sprechen wir das nicht an. Aber Kollege Ben Rothenberg war heute in der Pressekonferenz und hat ein paar Fragen gestellt und fragte dann, wie es denn um die nächste Gegnerin Linda Noskova bestellt ist. Und dann sagte sie, ich höre davon jetzt zum ersten Mal. Und fand ich ganz lustig. Naja. Eva Lys in der zweiten Runde gegen Linda Noskova. Laura Siegemund ist auch in der zweiten Runde überraschend klar. 6-4, 6-2 gegen Peyton Stearns hat sie gewonnen. Trifft jetzt auf Leyla Fernandes. Die hat gegen Hannah Klugman mit 6-1, 6-3 gewonnen. Laura Siegemund hat es ausgenutzt, dass Peyton Stearns sich offensichtlich auf dem Rasen nicht wohlfühlt.
Ja, und trotzdem waren es irgendwie 2 Stunden oder so.
Ja, ne? Ja, genau.
Samt langer Pause zwischen Satz 1 und 2 und überhaupt viel hin und her. Und ich sag mal jetzt nicht das interessanteste Match, aber eins, in dem ich relativ früh das Gefühl hatte, dass Siegemund die bessere Spielerin ist und sich hier auch durchsetzen wird. Auch sie war total solide hinterm ersten Aufschlag, hohe Quote drin gehabt. Und ja, ich glaube, sie hätte stolpern müssen, damit Stearns da eine wirkliche Chance gehabt hätte. Jetzt wird schwieriger, weil Leyla Fernandez eine ist, die mit dem Rasen gut umgehen kann, besser als Stearns, aber auch für Siegemund zählen ja Siege, um sich zum Beispiel für das Hauptfeld der US Open zu qualifizieren.
Ja, absolut. Und Siegemund hat jetzt diesen Sieg geholt und das war, ich glaube, das war auch für sie eine gute Geschichte, dass sie so kurz nur spielen musste, weil sie hat ja inzwischen den Fokus aufs Doppel verlegt und sie hat die Doppelbelastung und hier durch die erste Runde bei diesen Temperaturen durchzukommen, ich glaube, das kam ihr sehr, sehr passend und sie steht jetzt auch in der zweiten Runde. Ein paar Ergebnisse, die wir einfach so mal bringen. Olga Danilovic hat gegen Zhang Zhuai gewonnen, 6-2, 6-4 und das wird jetzt ein tolles Duell gegen Madison Keys. Die hat heute große, große Probleme gegen Elena Gabriela-Ruse. 6-7, 7-5, 7-5, fast 3 Stunden haben die beiden gespielt und Keys hat sich durchgebissen. Auch Jasmine Paolini.
Ganz kurz dazu.
Ja.
Kannst dich erinnern, wann Keys das letzte Mal mit 7-5 gegen Kruse gewonnen hat, im dritten Satz?
In Australian Open.
Aha.
Mhm.
Lassen wir nur so stehen. War ziemlich graupiges Match zwischendrin, ehrlicherweise.
Ja, ja. Das, aber es bestätigt einen Trend natürlich. Ne? jetzt hast du mich rausgebracht.
Ja, Paolini.
Jasmine Paolini hatte auch große Mühe gegen Anastasia Sevastova. 2-6, 6-3, 6-2. Sie fühlte sich im Moment zwischendurch gar nicht glücklich. Dann gab es auch noch ein bisschen Stress zwischen Sara Errani und Marc Lopez. Die haben sich dann auch ein bisschen gefetzt auf der Tribüne. Sie lag mit Satz und Break zurück, kam dann wieder. Aber das war noch nicht überzeugend. Sie trifft jetzt auf Kamila Rachimova. Die hat gegen Aoi Ito gewonnen mit 5-7, 6-3, 6-2. Und dritte Runde könnte dann gegen Linda Noskova oder Eva Lüst dann auch nochmal eine richtig schwere Aufgabe warten. Naomi Osaka 6-4, 7-6 gegen Talia Gibson. Die lag quasi im zweiten Satz durchgehend mit Break zurück, konnte immer wieder kommen und hat dann den Tiebreak gewonnen. Ist sehr froh, dass sie hier in der zweiten Runde steht. Ihre Gegnerin steht noch nicht fest, weil das Match zwischen Jinwen Zhang und Katerina Siniakova auf morgen verlegt worden ist. Aisling Kruger gewann gegen Mika Stojsavljevic, jetzt habe ich es gelernt, 6-3, 6-2. Jelena Ostapenko verliert gegen Sonia Cartel mit 7-5, 2-6 und 6-2. Also Cartel gewinnt in 3 Sätzen. Ostapenko hat im dritten Satz extrem gestreut. Das war nicht gut anzugucken.
Und die hat sich auch nicht mehr viel bewegt, würde ich sagen. Also, ich meine, Cartel hat bestätigt, was du von ihr seit Monaten erwartest. Das war eine nervenstarke Partie, eine solide Partie. Sie hat Ostapenko im dritten Satz gut bewegt. Ostapenko hat jetzt auch keine richtig schlechte Partie gehabt, aber diese Phase von 0-0 bis 0-4 im dritten Satz, die war wirklich schwach von Ostapenko, dass sie in Bällen halt manchmal auch nicht hinterhergelaufen. Klar, ist bei der Hitze vielleicht so, dass man sich da die Kraft einteilt, aber es sah jetzt nicht sonderlich beeindruckend aus. Beeindruckender war dann schon, dass sie Cartel nach dem Match umarmt hat. Hätte jetzt auch keiner am Netz erwartet, aber vielleicht war es auch ein Zeichen, dass sie sich nicht fit genug gefühlt hat, um die Partie wirklich zu gewinnen.
Diana Schneider hat gegen Moyoko Uchijima gewonnen mit 7-6 und 6-3 und dann das Ergebnis des Tages, Amanda Anisimova gegen Julia Putintseva 6-0, 6-0. Ich habe währenddessen kommentieren müssen, deswegen habe ich von diesem Match nichts gesehen, aber damit habe ich nicht gerechnet.
Nö, und Putintseva hat einen Winner gesetzt im ganzen Match und hatte die Attack Rate schon erwähnt. Bei Vondrousova, Anisimova hatte mit Abstand die höchste für den ganzen Tag, Herren einbegriffen. Also war ein total offensives Match, in dem sie kaum Fehler gemacht hat. Putintseva hat überhaupt kein Land gesehen und ist ganz klar untergegangen. In der Form hat Anisimova sicherlich eine Chance, hier sehr weit zu kommen. Sie hat häufiger Probleme, das zu bestätigen. Allerdings fühlte sich schon länger an, als wäre ein Lauf bei einem Grand Slam oder es könnte der bald mal anstehen. Vielleicht hat sie hier jetzt Fahrt aufgenommen.
Fahrt aufgenommen hat auch Donna Vekic, die heute Mittag gegen Kimberly Birrell gewonnen hat mit 6:0 und 6:4. Vor allem im zweiten Satz musste sie kämpfen, aber hat sich hier durchgebissen. Sie trifft auf Christina Buxer. Paula Badosa hat verloren gegen Katie Bolter. 6:2, 3, 6, 6, 4. Das war ein sehr stimmungsvolles Match. Das war das zweite Match auf dem Center Court. Wir müssen gleich noch über das erste Match auf dem Center Court sprechen heute. Aber das war ein stimmungsvolles Match und das hat Katie Bolter gut umgebogen. Für eine Spielerin, die sich nicht so wohl fühlt auf dem Rasen, war das eine gute Nummer.
Ja, und Badosa, müssen wir auch wieder sagen, ist angeschlagen reingekommen, hat ja in Berlin aufgegeben, wirkte zum Ende hin, als wäre die Power nicht mehr ganz da. Man muss allerdings sagen, dass sie dann im dritten Satz drauf gehofft hat, dass Bolter die Fehler macht. Und dann war sie es, die in den letzten zwei, drei Spielen auf der Vorhand nicht mehr solide genug war, da einen Ball nach dem anderen ins Ausgesetzt hat, während Bolter die Angriffe gefunden hat, die sie finden musste. Und jetzt für sich natürlich auch in Anspruch nehmen, würde ich hier relativ weit kommen zu können. Und Badosa hat halt, wie immer das, ja, kann man schon sagen, wie immer das Pech, dass sie so häufig verletzt ist, und kann man ihr nur wünschen, dass sie jetzt wieder sich die Zeit nimmt und dann zurückkommt, vielleicht fitter in den USA.
Bolter trifft auf Solana Sierra. Die hat sich heute durchgesetzt gegen Olivia Gedecki. Solana Sierra war als Lucky Loserin reingekommen für Red Minnen und steht jetzt in der zweiten Runde. Also es ist ziemlich gut gelaufen. Janina Wickmeier hat ihre Karriere beendet. Gegen Renata Sarasua verlor sie 0:6 und 3:6. Und Beatrice Haddad-Schmeier hat gegen Rebecca Schramkova mit 7:6 und 6:4 gewonnen. Ist sehr ruhig geblieben während des Matches und hat das dann am Ende sehr gut über die Bühne gebracht. Und ein Ergebnis müssen wir noch bringen. Anastasia Pavlyuchenkova gewinnt gegen Ayla Tomljanovic mit 4:6, 6:3, 6:2. Sie lag mit Satz zurück und im zweiten Satz lag sie dann auch schon 1:2 zurück und hatte, meine ich, Breakbälle gegen sich und hat das noch umgedreht. Also das war eine Geschichte, die Pavlyuchenkova gut umgedreht hat.
Ja, und da kann man auch sagen, da haben jetzt wirklich einige in dem Teil der Auslosung gefunden. Also sie trifft jetzt auf Aisling Kruger, dann ist auch neben nach Naomi Osaka vermutlich noch Qinwen Zheng. Also das sind vier richtig gute Spielerinnen und wir haben heute einige Teile der Auslosungen auseinanderfallen sehen. Das ist hier nicht der Fall.
Apropos Auslosungen auseinanderfallen, darüber müssen wir gleich sprechen, hier bei Chip in Charge im Tennis Talk. Und dann müssen wir als erstes über ein unfassbar gutes Match sprechen von heute Nachmittag vom Center Court. Das alles gleich hier bei Chip in Charge im Tennis Talk.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, viermal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Es ging ein großes, großes Raunen am Freitag bei der Auslosung durch den Presseraum, durch das Pressetheater, als die letzte Paarung des Tages oder beziehungsweise die letzte Paarung des Draws bei den Herren aufgerufen wurde. Das war nämlich Carlos Alcaraz gegen Fabio Fognini. Fabio Fognini, wissen wir, dass er Ende des Jahres abtreten will. Vielleicht tritt er jetzt nach diesem Match schon ab. Carlos Alcaraz gewann ein fantastisches Match über vier Sätze. Der letzte Satz war da nicht mehr ganz so toll. Mit 7:5, 6:7, 7:5, 2:6 und 6:1. Alcaraz brauchte 4,5 Stunden. Zwischendurch gab es eine längere Unterbrechung wegen eines medizinischen Notfalls. Da ist, glaube ich, eine Zuschauerin zusammengeklappt. Bei den Temperaturen überhaupt kein Wunder. Aber Carlos Alcaraz hat das Match an sich gezogen und hat das Match gewonnen. Aber Fabio Fognini hat heute nochmal gezeigt, was denn hätte sein können, hätte er sein Leben lang oder seine Karriere lang alles dem Tennis untergeordnet.
Aha, in meinen Vorhersagen hat er wahrscheinlich sogar ein Grand Slam-Turnier gewonnen, müsste mal jemand nachzählen. Er hat heute natürlich sein ganzes Talent gesehen. Ja. Und er hat halt immer noch mit das beste Händchen, die besten Improvisationskünste, die es überhaupt im Tennis gibt, heute ja auch wieder mal sehr klassisch gezeigt, wie er dem Gegner die Zeit wegnehmen kann, wie er Bälle wirklich sehr lässig die Linien entlang drücken kann. Er hat verdammt gut retourniert, hat 21 Breakbälle gegen Alcaraz gehabt. Also das passiert auf Rasen selten, auch gegen Alcaraz, dessen Serfetz natürlich nicht herausragend ist. Und Fognini ist halt wirklich die ganze Partie dabei geblieben. Und es war ja auch irgendwie so eine schöne Geschichte. Der Sohn von ihm und Flavia Pennetta scheint ja sehr großer Alcaraz-Fan zu sein. Und wenn ich es richtig mitbekommen habe, musste Alcaraz nachher auch sein T-Shirt abdrücken.
Genau.
Mhm. An Fognini für den Sohn. Und man muss sagen, Papa hat eine wirklich gute Partie geliefert, hat hier natürlich auch schon tolle Resultate in der Vergangenheit gehabt, hat hier mal Andy Murray ordentlich in Bedrängnis gebracht und hat vielleicht nicht immer das Maximum rausgeholt, hat einmal Monte Carlo gewonnen. Ich glaube, das war für ihn ein Riesentitel und wird jetzt vermutlich nicht mehr allzu viele Matches in dieser Saison gewinnen.
Also eigentlich wäre das ein gutes Match gewesen, um jetzt zu sagen, okay, das lassen wir jetzt. Ich mache noch ein Abschiedsmatch irgendwo in Italien. Was du gesagt hast, was er für ein unglaubliches Händchen hat, das wurde heute dann nochmal bewusst. Und er ist dann, was die Kreativität angeht im Tennisspiel, das können wir, glaube ich, sagen, wirklich nach wie vor auf einer Stufe mit Alcaraz. Weil wie er heute zwischendurch Lösungen gefunden hat für Bälle, wie er aus dem Nichts Winner generieren kann, wie er die Rückhand so unglaublich Longline beschleunigen kann, das macht ihm kaum jemand nach. Und das sieht so einfach aus zwischendurch. Dann noch der hochgestellte Kragen, das ist alles stylisch. Wirklich eine famose Leistung von ihm.
Ja, und er war ja irgendwie so ein bisschen über lange Zeit der, zumindest Italiener auf der Herrenseite, der das Ganze getragen hat. Mhm. Und er hat so ein bisschen diese italienische Rückhand, die wir auch bei anderen gesehen haben, die wir in gewissen auch bei einer Paulini heute sehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das durchaus beeinflusst worden ist, wie er das halt einfach so lässig aus den Handgelenken spielt und damit den Ball dann so gut verteilen kann. Und es ist natürlich sehr viel Talent da drin. Also das ist teils hart erarbeitet, aber sehr viel Talent. Und wenn wir jemals nochmal eine Champions Tour oder was ähnliches haben werden, denke ich, wird er da auch noch relativ viel Geld verdienen. Und er schien mir jetzt auch trotz der Niederlage recht zufrieden mit der Partie gewesen zu sein.
Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Carlos Alcaraz trifft jetzt auf die große Geschichte des britischen Tennis. Oliver Tarbert, der hat heute gegen Leandro Riedi gewonnen mit 6-4, 6-4, 6-4. Es ist sein erster Sieg auf der ATP-Tour. Er hat auf dem College gespielt. Er hat sich hier durch die Quali durchgespielt. Ist die 719 oder was gewesen vor diesem Turnier. Muss jetzt mal gerade nachgucken, wo er nach diesem Turnier stehen wird mindestens. Und er wird mindestens die 393 sein. Er hat 340 Plätze mal in der Weltrangliste gut gemacht. Das ist eine ziemlich coole Geschichte. Und Leandro Riedi, er ist endlich mal bei einem Grand Slam gewesen, aber heute hat er tatsächlich eine enttäuschende Leistung gebracht. Enttäuschende Leistung, da können wir gleich stehen bleiben. Stefanos Tsitsipas gegen Valentin Royer hat er verloren. 3-6, 2-6, dann gab er auf. Er hat Mitte des zweiten Satzes den Physiotherapeuten kommen lassen, hatte mit seinem Rücken wohl Probleme. Ich habe das Match kommentiert und ich habe bis dahin nichts gesehen an seinem Rücken. Aber Goran Ivanisevic, sein Coach, hat vor diesem Turnier ein paar sehr, sehr vielsagende Interviews gegeben. Hat mindestens fünfmal in einem Interview mit der Kollegin Vicky Yorgato davon gesprochen, dass er nicht fit ist, dass er nicht in Shape ist, dass man wieder bei Null anfangen muss. Tsitsipas selber war in seiner Pressekonferenz vorher total nüchtern und hat gesagt, ich erwarte nicht viel und ich muss mal gucken, dass ich wieder mein Tennis zusammenkriege und so. Jetzt hat er nach der PK gesagt, ja, so richtig habe ich im Moment keine Antworten. Momentan ist Stefanos Tsitsipas an einem Punkt angelangt, wo es eigentlich nur wieder aufwärts gehen kann, weil viel tiefer kann es im Moment nicht gehen für ihn.
Ja, ich habe ehrlicherweise nur 2 Minuten gesehen. Es hat mir gereicht, weil relativ offensichtlich war, wo es hingeht. Und er hat jetzt im Nachhinein gesagt, er wäre quasi immer wieder verletzt seit den ATP Finals 2023. Diesmal sei es der Rücken gewesen. Und generell bleibt ja der Eindruck, er braucht eine Neuausrichtung für die Karriere. Heute hat er irgendwie 40% erste Aufschläge drin gehabt. Da kann selbst er nicht viel mitreißen. Und Er, das haben wir halt häufig gesagt, er ist nicht besser geworden. Und die jüngere Generation ist gut genug, um an ihm vorbeizuziehen. Er sollte immer noch die Athletik haben, den Aufschlag haben, die Vorhand haben, um nah an den Top 10 dran zu sein, vielleicht sogar in den Top 10 zu stehen. Das Gute ist, er hatte jetzt wenig Punkte zu verteidigen. Das heißt, wenn er sich jetzt wirklich einlässt auf die Zusammenarbeit mit Ivanisevic, ist unter Umständen was drin, dass er nochmal besser wird. Hat er jetzt aber schon länger keine Anzeichen mehr dafür gegeben, dass es irgendwie wirklich nach oben gehen könnte.
Valentin Rouillet hat heute seine Premiere gefeiert, zum ersten Mal ein Match auf ATP-Ebene gewonnen. Das war gleich dann in Wimbledon und er trifft jetzt auf Adrien Mannarino. Der hat mit Christopher O'Connell kurzen Prozess gemacht. 6-2, 6-4, 6-3. Etwas überraschend ist Lloyd Harris in der zweiten Runde gegen Siso Berg. 7-6, 7-6, 6-7, 6-2 gewonnen. Trifft jetzt auf Andrei Rublev. Der musste hart, hart kämpfen gegen Laszlo Djere. 6-0, 7-6, 6-7, 7-6 am Ende für Rublev. 3,5 Stunden stand auch er auf dem Platz. Francis Tiafoe hat gegen Elmar Möller gewonnen. 6-3, 6-4, 6-2. Spielt jetzt gegen Cameron Norrie, der in 4 Sätzen gegen Roberto Bautista gut erfolgreich war. Wer heute auch erfolgreich war, das war Jan-Lennard Struff. Der hat gegen Filip Mišolić gewonnen mit 6-2, 5-7, 6-3 und 6-3 und trifft jetzt auf Felix Auger-Aliassime, der auch arg kämpfen musste, um James Duckworth in 5 Sätzen niederzuringen. Für Struff ist jeder Sieg wichtig. Er ist jetzt nach diesem Sieg auf Platz 140 in der tagesaktuellen Weltrangliste. Aber das war eine gute Leistung von ihm heute.
Ja, und zwar so ein bisschen die Statistik, die wir jetzt irgendwie über Jahre gesehen haben. 53% erste Aufschläge drin, 82% am ersten gewonnen, 64% am zweiten, 65% Winner, 32% Anfasst Errors. Damit hat Struff wirklich in den letzten Jahren all seine Erfolge erreicht mit exakt sowas. Und sein Spiel war ja auch so. Ich habe Teile vom 4. Satz gesehen und das war eben nicht radikal offensiv, sondern das war kontrolliert offensiv, hat genau in den richtigen Momenten zugestochen, als Mišolić verwundbar war. Und das war sehr souverän von dem, was ich gesehen habe. Jetzt geht's natürlich ein bisschen weiter nach oben in der Form von Auger-Aliassime, der, das wissen wir allerdings, jetzt nicht so der tolle Grand-Slam-Spieler mehr ist, auch wenn er hier mal im Halbfinale stand. Ich denke, da hat Struff eine relativ realistische Chance sogar.
Ich glaube auch, dass er eine Chance hat. Felix Auger-Aliassime war heute nicht überzeugend hier. Ich habe heute bei Blue Sky ein schönes Meme gepostet von Bart Simpson und wo ihn seine Mitschüler zurufen, sag es Bart, sag es auch endlich. Und er sagt, das Draw hat sich geöffnet und dann jubeln alle. Das Draw hat sich heute auch geöffnet, weil Daniil Medvedev ist ausgeschieden gegen Benjamin Bonsi. Bonsi hat super gespielt heute. 7-6, 3-6, 7-6, 6-2. Medvedev hat hinterher gesagt, ich glaube nicht, dass er dieses Jahr schon mal so gut gespielt hat. Und er hat dann darüber, also er ist darüber gefragt worden, ob er sich Sorgen macht um seine Form und dass er so viele frühe Niederlagen hatte. Und er hat in dieser Pressekonferenz heute Tourismuswerbung für Ostwestfalen gemacht, weil er hat in dieser gesamten PK 8-mal das Wort Halle in den Mund genommen, also das Turnier, wo er das Finale erreicht hat. Und er sagte immer, ja, wenn Halle nicht gewesen wäre, dann würde ich mir Sorgen machen. Aber ich weiß, dass ich gut spiele. In Halle war ich gut. 8-mal hat er Halle heute erwähnt, aber das war heute keine gute Leistung. Und trotzdem muss man sagen, Bonsi hat hier das richtig, richtig gut gemacht.
Ja, und ich würde sagen, es war von Seiten von Medvedev vor allem ineffizientes Match. Das hätte er Bern und so läuft halt Rasen. 3-4 Punkte hier oder da wären seine Richtung gelaufen, hätte das vermutlich gewonnen. Aber er hätte halt über ein bestimmtes Leistungsniveau hinauskommen müssen. Und das ist ihm jetzt ehrlicherweise in den letzten paar Grand Slam Turnieren nicht gelungen. Also hat er in diesem Jahr, meine ich, nur einen Sieg bei den 3 Grand Slam Turnieren geholt. Und das ist natürlich viel zu schwach, egal wie okay ist, auf der Tour läuft. Und für ihn geht es jetzt aus den Top 10 raus. Ich sehe immer noch jemanden, der irgendwie in den nächsten Wochen und Monaten gute Resultate auf dem Hardcourt holen könnte. Vermutlich jetzt nicht mehr um Grand-Slam-Titel mitspielt, wie es ihm länger gelungen ist. Ich würde mir jetzt an seiner Stelle auch keine riesigen Sorgen machen. Dafür hat Bonsi zu gut gespielt. Aber ich meine, hat hier 2 Halbfinals zu verteidigen. Also glorreich war es jetzt auch nicht.
Einer hat gerade den Kopf aus der Schlinge gezogen, Taylor Fritz. Zu diesem Zeitpunkt ist das Match noch nicht beendet, aber Taylor Fritz hat gerade gegen Petri Perricard den vierten Satz mit 7-6 gewonnen, nachdem er im Tiebreak mit 2-5 schon zurückgelegen hatte und sich dann beide Aufschläge von Petri Perricard zurückgeholt hat. Und jetzt sind sie im fünften Satz 6-7, 6-7, 6-4, 7-6. Und Fritz hatte nach dem zweiten Satz 84-80 Punkte, hat 84% nach seinem ersten Aufschlag gewonnen und hat die 2-0 Sätze zurückgelegen in so einem Lotteriematch. Und Petri Perricard hat zwischendurch mit 246 km/h aufgeschlagen.
Ja, es war ein absurdes Match, weil Fritz hatte im Tiebreak den ersten Satz mit 6-4 geführt, im zweiten mit 6-3. Auf einmal haben wir unter anderem diese zweiten Aufschläge gehabt, aber wir haben auch lange Ballwechsel gehabt und Fritz verliert alle langen Ballwechsel gefühlt gegen Impeci Perica. Mhm. Sollte wirklich nicht passieren. So gut ist Impeci Perica nicht. Also das schien mir ein klassischer Fall von Nerven zu sein. Dann Anfang des dritten Satzes, als er sich das Break geholt hat, schien er sich zu beruhigen. Ich gehe jetzt auch davon aus, dass er das Match gewinnt, aber es war schon relativ absurd, so bis Ende des dritten Satzes, wo ich es dann gesehen hat.
Ja, das ist eine Geschichte, die ist wirklich bemerkenswert und das hat den fünften Satz hier erreicht. Das ist tatsächlich auch sehr, sehr überraschend. Es sind trotzdem noch ein paar Leute hier rausgegangen, wo man sagen muss, okay, damit hat man nicht gerechnet. Francisco Cerúndolo, dass er ausscheidet, gut, damit konnte man rechnen. Nuno Borges gewinnt in 4 Sätzen, trifft jetzt auf Billy Harris, der hat in 3 Sätzen gegen Dusan Lajovic gewonnen. Karen Radjanov hat auch gewonnen gegen Mackenzie McDonald mit 7-5, 6-4, 6-4. Und dann hat Matteo Berrettini aber verloren. An 32 hier gesetzt, hat in 5 Sätzen gegen Kamil Majerczak verloren. Majerczak hat hier gutes Tennis gespielt und war auch im fünften Satz dann nervenstark. Und bei Berrettini hat man keine Verletzung gesehen, aber ich glaube, mangelnde Spielpraxis heute.
Ja, würde ich auch so einschätzen. Er war gut ins Match reingekommen, hat dann die Sätze 2 und 3 verloren, obwohl Majerczak irgendwie sowas wie 45% der ersten Aufschläge reinbekommen hat. Also das muss selbst dem Berrettini gelingen, sich da die entscheidenden Breaks zu holen. Und im fünften war er dann ehrlicherweise relativ chancenlos. Und das ist natürlich für ihn bitter. Er kam hier, was war es, vor 2 Jahren als wahrscheinlich zweiter Favorit rein oder wer reingekommen hat. Vor 3 Jahren war das. Hatte dann Covid, dann hat er im Jahr danach gegen Alcaraz verloren, dann gegen Sinner verloren. Dann hat er sich hier mit einer Verletzung durch den Frühling geschleppt, hat in Rom gespielt, die Verletzung wahrscheinlich schlimmer gemacht, musste bis jetzt aussetzen. Ich fürchte, er wird nicht mehr den großen Triumph in Wimbledon holen und das ist für ihn natürlich sehr doof gelaufen. Aber Majerczak war heute schon der bessere Spieler.
Holger Rune hat ein Match verloren, was er nicht hätte verlieren dürfen, gegen Nicolas Jarry.
Sieht er auch so, ja. Ja, hat gesagt, in 9 von 10 Fällen gewinnt er das ja auch.
Ja. 6-4, 6-4, 5-7, 3-6, 4-6. Jarry hat das bemerkenswert gut noch umgedreht. Nach 0-2 Sätzen und der Hitze kann man dann auch sagen, okay, vielleicht nimmt man sich zurück. Er hat es nicht gemacht und er hat das Match noch gebogen. Und der an 8 gesetzte ist auch draußen. Und Nicolas Jarry trifft jetzt auf Leonard Tien, der hat in 3 Sätzen gegen Nishish Bosov already gewonnen. Rune raus ist natürlich schon ein schwerer Schlag auch für ihn, weil er kommt eigentlich mit dem Rasen klar.
Ja, er meinte, er sei verletzt gewesen. Für mich sah es vor allem so aus, als hat er zu viel gegen das flache Spiel von Jarry gewollt, hat sich nicht auf seine Defensive verlassen. Vielleicht war das dann das Knie. Und ich glaube, er hätte Jarry da eigentlich aussitzen können im fünften Satz, weil abseits der Asse, die Jarry da hat runterregnen lassen, und das war irgendwie sowas wie 31-6 oder 31-7, war Rune eigentlich schon der bessere Spieler und ist dann eben ein bisschen in Unruhe geraten im fünften Satz. Und ja, meines Herrenjaw hat sich hier wirklich zerlegt, vor allem im dritten Viertel. Selbst wenn jetzt Zverev und Fritz weiterkommen, fühlt sich's an wie die beiden zusammen mit ein paar Challenger-Spielern, auch wenn das so natürlich nicht stimmt. Und auch bei Alcaraz ist jetzt schon einiges an Gefahr weg. Und ich meine, einen können wir noch erwähnen, weil er heute so einen großen Court hatte und eine beeindruckende Leistung gebracht hat. Das war João Fonseca. Das war schon ziemlich krass, wie tiefe Returns der reingesetzt hat, wie lässig der die Linien entlang geschossen hat. Also der wird wahrscheinlich in diesem Jahr nicht super weit kommen, aber man sieht schon, wie der auch hier in Wimbledon irgendwann mal um den Titel mitspielen wird.
Fonseca hat 6-4, 6-1, 7-6 gegen Jacob Fernley gewonnen, trifft jetzt auf Jenson Brooksby, der hat einen weiteren Gesetzten rausgenommen, Tallon Griegsbaur, der ist allerdings jetzt nicht so unbedingt der Liebling des Rasens, beziehungsweise der Rasen ist nicht sein Liebling, 6-2, 7-5, 6-3. Jiří Lehečka hat sich durchgesetzt gegen Hugo Delien, in 4 Sätzen trifft es auf Mattia Bellucci, der gegen Oliver Crawford gewonnen hat. Jerzy Lehecka traue ich jetzt eine ganze Menge zu, auch wenn Francis Tiafoe da noch ist, aber er muss eigentlich der Favorit jetzt sein, hier ins Viertelfinale zu kommen. Mal gucken, wie er es dann jetzt hier nutzen kann. Und Alexander Zverev spielt gerade und es wird nicht beendet werden. Er hat den ersten Satz, obwohl er 6 oder 7 Breakbälle hatte, mit 6-7 verloren und jetzt steht es im zweiten 4-4 zum Zeitpunkt, wo wir aufnehmen. Dieses Match wird garantiert heute nicht mehr beendet werden, weil um 23 Uhr Ortszeit ist dann Vorhang zu und jetzt wird auch schon diskutiert, ob hier noch weitergespielt wird bei Fritz und Patchy Perica. Nein, da hat man sich auch gerade darauf geeinigt, dass man morgen weiterspielt, beziehungsweise Fritz wollte eigentlich weiterspielen. Na gut, nach den 2 Sätzen hätte ich auch weiterspielen wollen. Und da wird nicht mehr weitergespielt. Bei Zverev gegen Rinderknecht geht es wahrscheinlich nach dem 2. Satz auch morgen weiter. Das war's.
Ein Match können wir noch ganz kurz erwähnen. Gabriel Diallo, der gegen Daniel Altmaier gewonnen hat und ihn ehrlich gesagt ziemlich abgeschossen hat. Mhm. Also Diallo hat ein sehr flaches, hartes Spiel. Altmaier hat versucht, Sandplatztennis gegen ihn zu spielen, hatte da wenig Chancen, konnte sich auf den Aufschlag überhaupt nicht verlassen in den ersten beiden Sätzen. Und Diallo hat da ganz kurz einen Prozess gemacht, sitzt der nächste Gegner von Fritz oder Patchy Perica und ist so jemand, der hier, glaube ich, irgendwie einen großen Lauf hinlegen könnte, wenn er in einem anderen Teil der Auslosung wäre. Und Altmaier kann sich wahrscheinlich sagen, gute Sandplatzsaison gehabt, aber hier war nichts drin.
Ja, genau. Gabriel Diallo, also in der 2. Runde. Wenn 2. Runde, Fritz, ein Patchy Perica, wenn er da durchkommt, dann ist der Weg aber wirklich frei für einen tiefen Lauf für ihn.
Wie gesagt, das ist jetzt wirklich das Viertel der Chancen. Ja, also ich meine, wenn Zverev weiterkommt, trifft auf Christian Garin, der hier natürlich auch mal Viertelfinale war. Aber hier sind ganz viele, die, glaube ich, hoffen mal so den einen großen Wurf zu landen. Gucken, wo wir in, weiß ich, 1,5 Wochen stehen, wer dann wirklich das Halbfinale erreicht hat.
Das werden wir morgen schauen. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns bei Blue Sky, bei Instagram und Threads könnt ihr es leider nach wie vor nicht. Ich weiß keinen Weg, wie wir an die Daten rankommen, beziehungsweise wie ich dort wieder posten kann. Ich würde es gerne, gerade weil ich hier sehr viele Eindrücke auch per Video oder per Fotos sammle. Funktioniert leider im Moment nicht. Ich weiß nicht, ob es nochmal überhaupt funktioniert oder ob ich noch einen komplett neuen Account anlegen muss. Wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, das möchtet ihr auch finanziell unterstützen, könnt ihr das tun per Steady und per PayPal. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.